Ja, linke Styles und auch autonome Aktionsformen kopieren Neonazis ja nach 1945 schon häufiger. Das hat zum Beispiel mal Christian Wurch zugegeben, der ja so einer der Mitbegründer der Freien Kameradschaften ist, dass er schon Anfang der 90er immer wieder bei den Linken abgeguckt hat, und zwar nachdem Anfang der 90er relativ viele neonazistische Kleinstparteien verboten wurden. Und hat er überlegt, na, warum ist es denn bei der radikalen Linken eher weniger so? Warum greifen denn zum Beispiel bei der Antifa Verbote nicht? Und so hat er dann in einem Interview auch ausgeführt, dass er Ende 1992 dann selbst das Konzept der Kameradschaften entwickelt hat, eben als so eine strukturelle Organisation ohne formale Organisation, wie es zum Beispiel bei der NPD ist. Und er, so schreibt er da in einem Interview oder beantwortet er die Fragen im Interview, sieht darin ein Erfolgsmodell für die nationale Bewegung. Nun hat man in den letzten Wochen immer wieder ein Stichwort in den Medien gehört, nämlich das Stichwort der autonomen Nationalisten und Nationalistinnen, was ganz ähnlich funktioniert wie das, was Wurch da ausführt. 2007 hat zwar noch der Verfassungsschutz geschrieben, dass das eine militante Randerscheinung ist, aber nun berichtet man von Seiten des Verfassungsschutzes, dass die Zahl der autonomen Nationalisten im vergangenen Jahr sprunghaft zugenommen hat. Wer sind denn diese Leute?
Naja, wenn der Verfassungsschutz von sprunghafter Zunahme spricht, dann heißt das, kann man dahinter meistens lesen, wir wollen mehr Stellen und mehr Gelder haben, um die zu überwachen. Das muss man nicht alles so ernst nehmen. Wenn in einer Stadt vorher 3 Nazi-Bands waren und jetzt 4, dann sprechen die auch gerne von 25% Zunahme. Also die ganze Gruppe der autonomen Nationalisten umfasst ja nun, also wenn das ganze Militante überhaupt das organisierte Spektrum mit Kameradschaften und so weiter, ist man ja bei wenigen Tausend, was gesamt gesehen an der Altersgruppe und so natürlich sehr gering ist und auch im Vergleich zu allen anderen militanten, rechtsorientierten Jugendlichen. Davon gibt es ja weit über 100.000, die in irgendwelchen rechten Klicken sind, aber eben nicht organisiert. Die autonomen Nationalisten sind eine sehr kleine Gruppe, auch innerhalb des rechten Spektrums umstritten, weil natürlich vor allen Dingen ältere Rechtsextreme damit Probleme haben mit dem Styling, aber auch viele jüngere. Wenn man so in Rechtrock-Konzerten ist, in rechten Jugendclubs und so weiter, die finden es nicht gerade cool, wenn plötzlich ihre eigenen Kameraden aussehen wie die Zecken, in Anführungszeichen, wie die Gegner. Das mögen sie eigentlich nicht. Es ist eine kleine strategische Gruppe, die clever ist, was PR angeht und so ein bisschen natürlich, insofern stimmt's, die Strategien auch von Linken übernommen hat, also so ein bisschen wie der schwarze Block früher in Göttingen von der rechten Seite, jetzt nicht inhaltlich vergleichend, aber sehr geschickt mit Medien spielend.
Ja, und genau diese, also die Medien, aber nicht nur die, auch von Antifa-Seite hört man das relativ häufig, sprechen eben von einer Modernisierung der Neonazis durch die autonomen Nationalisten. Was entgegnest du denn?
Ich halte das für einen Mythos. Also ich finde das auch manchmal irgendwie peinlich, wenn auch ansonsten kritische Menschen und einfach das nachbeten, was Verfassungsschutz behauptet und die Rechten selber behaupten. Also die behaupten ja auch immer, wir modernisieren uns. Und die NPD behauptet immer wieder in Sachsen, wir bekommen immer mehr Frauen in unsere Partei. Völliger Unsinn, das ist deren größtes Problem, dass sie keine Frauen kriegen. Nur weil die es behaupten, ist es noch nicht wahr. Es gibt keinen massenhaften Zulauf der rechtsextremen Szene und auch nicht bei den autonomen Nationalisten, abgesehen davon, dass sie sowieso nicht jeden nehmen wollen. Und es gibt auch nicht in der Fläche diese Modernisierung. Man findet einfach in diesen rechten Gruppen und Klicken und bei rechten Events nicht Hip-Hopper und Punks und Gothics und was weiß ich was alles, sondern man findet die klassischen jungen Männer im militärischen Outfit. Es ist nicht Skinhead-Outfit unbedingt, aber es ist dieser klassische Macho-Stil. Und man findet in Anführungszeichen normal gekleidete Jugendliche, die also gar nicht mehr so subkulturell herumlaufen müssen, weil in ihrer Heimatregion Rechtsextremismus, rassistische Ideen gar nicht mehr als extrem wahrgenommen werden. Aber dass massenhaft linke Jugendkulturen kopiert werden, außerhalb von Strategien bei einer Demonstration, bewusst die Linken ärgern, indem man deren Styling übernimmt, die Polizei verwirren, indem sie gar nicht mehr erkennt, wer sind denn jetzt die Rechten, wer die Gegner. Außerhalb dieser Events sieht man das sehr selten. Also die 3 neonazistischen Iros, die es in Deutschland gibt, die kennt man inzwischen.
Das folgt so ein bisschen, was ich so raushöre, deine Argumentation, dass eine wirkliche Modernisierung der Nazis eigentlich dazu führen würde, dass sich so ihr Klientel auflöst. Demgegenüber steht aber eine Realität, die man auf Straßen relativ häufig antrifft, nämlich die Realität, dass Leute nicht über ja, nicht auf Straßen dann gehen können, wenn sie so und so aussehen und dann eben auch auf einmal von Leuten verfolgt werden, wo sie früher dachten, okay, das sind ja die und die, aber auf einmal verfolgen die mich auch. Inwieweit kann denn sowas, was du jetzt ansprichst, sich auch zu einer Verharmlosung eines rechtsradikalen Problems führen?
Also ich glaube nicht, wenn man sich die Schläger anguckt und die Typen anguckt, die durch Gewalttaten auffallen, das sind eben entgegen dem Mythos nicht Leute, die in Hip-Hop-Klamotten herumlaufen und plötzlich sich als Kameradschaftsangehörige entpuppen und so weiter. Es sind eben nicht Leute im Iro, es sind nicht Gothics und andere, die plötzlich als sich als Neonazis entpuppen, sondern die, die Schläger sind, meistens erkennt man die auch nach wie vor von Weitem. Das ist relativ eindeutig, also auch bei den ganzen Events. Was oft verwechselt wird, ist damit natürlich, dass auch Hip-Hop-Fans rassistisch eingestellt sein können. Also das ist nicht unbedingt, wie man gedacht hat, zum Beispiel Hip-Hop ist eine Jugendkultur, die pauschal davor gefeit ist, rassistisch zu sein oder die Skater-Szene und so weiter. Es gibt auch in vielen anderen Jugendkulturen heutzutage rassistische Einstellungen, die aber in der Regel nicht zu einer rechtsextremen Organisierung führen. Man hört da oft so Sprüche, so peinlich es ja klingt, sowas wie Ausländer und Nazis kann ich nicht leiden. Also eine rassistische Grundstimmung, gleichzeitig aber auf Distanz gehen zum organisierten Rechtsextremismus. Das ist relativ weit verbreitet. Aber das nun gleichzusetzen mit der organisierten rechten Szene, das finde ich ist eine Glorifizierung dieser Szene oder eine wahnsinnige Überschätzung. Denn die schaffen es nicht, glücklicherweise. Auch die vielen Jugendlichen, das sind ja viele, da sind wir ja nicht im Bereich von wenigen Promille, das ist ja ein Drittel der ganzen Generation, die rassistisch denken. In neuen Bundesländern noch mehr. Die schaffen es aber nicht, die zu rekrutieren, Gott sei Dank, weil für die meisten Jugendlichen ist diese Szene immer noch unattraktiv. Und die Attraktivität der Szene ist nämlich gerade das, dass sie eben nicht modern ist. Also warum geht denn ein normaler Rechter in eine rechte Szene und nicht zu einem Hip-Hop-Band oder zu einem Punks? Weil sie nicht modern ist, weil dort keine Fremden in Anführungszeichen sind, weil da Oldschool herrscht, ganz traditionell, kein neues Outfit, nicht ständig neue Locations, nicht neue Events, keine in Anführungszeichen Negermusik gehört wird und so weiter. Das gerade wollen ja die Szeneangehörigen, die Rechten. Also auch rein theoretisch kann das gar nicht funktionieren. Wenn die rechtsextreme Szene sich modernisieren würde, würden sie ihre eigene Klientel verlassen.
Das, was du vorhin angesprochen hast, ist was, was ich relativ selten höre, nämlich dass auch so eine Auseinandersetzung, dass ja Jugendkulturen erstmal nicht per se resistent sind gegenüber so einem Alltagsrassismus oder auch nicht resistent sind gegenüber rechtsextremen Ideologien. Also die Frage, warum kann denn jetzt zum Beispiel der Grufti, warum soll der jetzt auch kein Rassist möglicherweise sein? Und da, das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo eben dann die Rechtsextremisten auch wieder immer andocken. Die Frage, wo ich nicht wirklich weiß, ob du darauf antworten magst, aber wie sollte man denn zum Beispiel aus Antifa-Seite, aber auch von der medialen Seite dann eben auf so ein Phänomen wie die autonomen Nationalisten reagieren?
Also zunächst finde ich, man sollte die, also zum Beispiel wenn ich als Journalist berichte, hänge ich Berichte über die sehr klein. Ich würde die nie im Fernsehen zeigen, Interviews mit denen. Dadurch werden die bekannt. Das ist ein relativ kleines, randständiges Phänomen. Und es wird medial heute sehr stark überschätzt. Wir wissen, dass natürlich bei den Nazis, also du hast Christian Wolf schon angesprochen, der ist ja nicht dumm. Der weiß, dass wenn er eine Presseerklärung verschickt, und das wissen auch die NPDler, veröffentlicht das kein Medium. Aber die Gegenpresseerklärung der Antifa, der antifaschistischen Gegner, die wird veröffentlicht und so kommt man auch in die Medien. Und diese Strategie ist auch keine neue Strategie, das hat Michael Kühn schon in Hamburg vor fast 30 Jahren verfolgt, die ist effektiv. Also die NPD und die Kameradschaften und so weiter, erst recht die autonomen Nationalisten, kalkulieren sozusagen die Reaktionen der Gegner schon ein, um damit in die Öffentlichkeit zu kommen. Das heißt, man sollte sich weniger medial mit denen auseinandersetzen, inhaltlich natürlich schon und recherchieren und so weiter, und mehr zum Kern des Problems gehen. Und das ist zum Beispiel nach wie vor Rassismus, Xenophobie. Da sind wir nicht bei ein paar tausend Leuten, sondern eben bei Millionen Jugendlichen. Und zwar nicht nur Jugendlichen, sondern noch mehr Erwachsenen. Also ich finde so ein bisschen diese Rechtsextremismus-Diskussion ist eine Stellvertreter-Diskussion. Sie lenkt eigentlich ab von dem größeren Problem, was in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt ist.
Ich lasse das mal so stehen und würde dennoch gern eine Frage formulieren, auch wenn das natürlich jetzt schon ein schöner Schlusspunkt gewesen wäre, in Anführungsstrichen, der nochmal zurückgeht zu den autonomen Nationalisten. Mhm. die trotzdem aus meiner Warte heraus schon auch innerhalb so einer rechtsextremen Szene für Konflikte sorgen. Also du hast es ja am Anfang schon auch angesprochen, die NPD distanziert sich davon und vielleicht greift auch das, was du eben angesprochen hast, dann wieder. Aber auch so, ich sag mal, traditionalistische Kameradschaftsangehörige, also von so einem vielleicht auch aus den 90er Jahren kommenden Anhänger der Neonazi-Szene, die empfinden eben auch die autonomen Nationalisten vielleicht eher als eine Art Karnevalsverein, die nur die linken autonom nachahmen und eben nicht dieses Saubermann-Image der NPD tragen können. Nun gibt es auch eine Diskussion innerhalb der Antifa, inwieweit denn ja sowas vielleicht zu einer Spaltung führen könnte. Wo siehst du denn da die Tendenzen?
Also natürlich bringen die Zoff in die Szene ein, das erlebt man ja schon. Ich war neulich in einem rechten Jugendclub in der Nähe von Leipzig und da haben wirklich Leute erzählt, dass sie sich mehr mit den Leuten ihrer eigenen Fraktion sozusagen prügeln als mit Linken, weil die hassen, ne? Weil die eben einen Trend in die Szene reinbringen, den sie nicht mögen, ne? Also natürlich, es gibt ja schon auf Demonstrationen Distanzierungserklärungen, klar, das ist ein neuer Anlass der rechten Szene, sich zu zoffen, zu spalten, sich auseinanderzusetzen, was ja in der rechten Szene sowieso sehr stark angelegt ist. Wenn man drei Leute hat, will ja jeder Führer sein. Und das ist ein neuer Konfliktpunkt, insofern gar nicht mal so schlecht zu sehen. Es verhindert Vereinigungstendenzen oder es erschwert Vereinigungstendenzen zum Teil schon. Und die autonomen Nationalisten sind ja eine kleine Gruppe, die können nie innerhalb des Spektrums zwischen NPD und Kameradschaften sozusagen Führungsqualitäten erringen, schon von dem, was sie an Masse da haben, nicht. Aber sie sorgen immer wieder für Streit. Das kann man auch im Internet ja auf den rechten Seiten im Augenblick nachlesen, wie eifrig da diskutiert wird und mit einer Wortwahl untereinander, die sonst eigentlich nur für die Gegner vorbehalten ist.